Deutschlandfunk Nova. Update mit Jenny Gärtner.
Im Minutentakt gibt es neue Meldungen über den Krieg gegen die Ukraine. Wir schauen, was sie machen mit den Menschen vor Ort, aber auch, was sie für uns bedeuten und wo wir eigentlich stehen in Sachen Verhandlungen.
Ich glaube, dass die Verhandlungen im Moment nicht zu einem Ziel führen können, zu einem Frieden führen können. Schon deshalb, weil eben noch Krieg herrscht. Beide Seiten glauben, ihre Stellungen noch verbessern zu können.
Sagt unser Korrespondent Florian Kellermann. Mehr über die aktuelle Lage in der Ukraine hört ihr gleich. Und in your face habe ich einen Politiker, glaube ich, noch nie sagen hören.
Wie ist das wohl, wenn ich das in your face anspreche, ob ich dann rausgeworfen werde?
Robert Habeck ist das in einem Erklärvideo, was das Wirtschaftsministerium über seine Reise in Katar geteilt hat. Nehmen wir zum Anlass, um diesen neuen Style gleich unter die Lupe zu nehmen. Ja, und viele von euch, die haben sich ja zu Hause richtig schön eingerichtet, um zu arbeiten. Jetzt ist offiziell Schluss mit der Homeoffice-Pflicht. War aber nie wirklich eine Option für alle, sagt auch Elke Ahlers von der Böckler-Stiftung.
Meist sind es ja tatsächlich die hochqualifizierten Angestellten. Die sind halt übervorteilt. Andere haben das nicht.
Ja, Homeoffice macht das Arbeiten für viele flexibler, aber eben nicht für alle gerechter. Schauen wir heute drauf im Update-Podcast am Montag, den 21. März. Auf geht's.
Deutschlandfunk Nova.
Die russische Armee hat ihre Angriffe in der Südukraine auf Odessa ausgeweitet. Mehrere Wohnhäuser der Hafenstadt sollen da beschossen worden sein. Das melden auch örtliche Medien. Und seit Tagen gibt es ja auch mindestens 14 russische Marineschiffe im Schwarzen Meer, die da vor der Großstadt unterwegs sind. Man muss sagen, praktisch im Minutentakt gibt es neue Meldungen über den Krieg gegen die Ukraine. Und wir wollen schauen, was diese Meldungen für die Menschen in der Ukraine, aber auch für uns bedeuten. Das machen wir mit unserem Russland-Korrespondenten Florian Kellermann. Hallo.
Hallo.
Russland hat jetzt bei den Angriffen auch Hyperschallraketen eingesetzt und einige sprechen jetzt davon, dass es sozusagen ein neues Level der Bedrohung ist. Wieso das?
Ja, diese Hyperschallraketen sind sozusagen das Beste, was die russische Rüstungsindustrie zu bieten hat. Die sind also wirklich hochmodern, sie sind eben sehr schnell, sie können noch in der Luft gesteuert werden und sind deswegen eben von Flugabwehrsystemen kaum auszumachen, kaum abzuschießen. Und diese Raketen hat Russland jetzt eingesetzt. Und ein neues Level würde ich jetzt einfach nur darin sehen, dass es ein Signal an den Westen ist, dass Russland eben zeigt, was sie für moderne Raketensysteme haben, die sie dann eben auch einsetzen könnten, wenn der Westen, wenn die NATO zum Beispiel in den Krieg eingreifen wollte. Ich habe das Gefühl oder ich glaube, dass es in der Ukraine jetzt eigentlich gar nicht so sinnvoll ist, diese Raketen nun einzusetzen. Denn man hat ja in den vergangenen Tagen und Wochen gesehen, dass auch die in Anführungszeichen normalen Raketen der russischen Streitkräfte diese Marschflugkörper auch ihr Ziel meistens erreichen. Ein paar werden abgeschossen, aber wirklich nicht wahnsinnig viele. Also die sind auch ziemlich gut. Und sind nicht so gut, aber für die Ukraine würden eigentlich die normalen in Anführungszeichen ausreichen.
Ja, der Einsatz dieser neuen Raketen, da sagen auch einige, das ist so ein Strategiewechsel von russischer Seite aus, weil die russischen Truppen sich ja schwer tun gegen die ukrainischen Kräfte. Wie schätzt du das ein? Ist das ein Strategiewechsel?
Also der Strategiewechsel hat jetzt eigentlich schon früher stattgefunden. Also schon, ich würde sagen, seit einer Woche, anderthalb Wochen ist jetzt eigentlich klar, dass Russland keinen schnellen Erfolg erzielen kann. Und Russland stellt sich jetzt eben auch auf einen langen Krieg ein, bei dem es bestimmte strategische Unterziele erreichen will erstmal. Also das ist jetzt eben in Mariupol, dass man diese Stadt erobert und dann eben das, den ganzen Zugang zum Asowschen Meer kontrolliert, also den Südosten der Ukraine komplett kontrolliert. Die andere Richtung dann Richtung Westen von den Streitkräften aus, die von der Krim auf das ukrainische Festland gekommen sind, Richtung Westen, Richtung Odessa, dass man sich da vorkämpft, aber da stockt es im Moment auch. Ja, das sind so die beiden Richtungen im Moment, die man vorantreibt. Den Angriff auf Kiew gibt es im Moment nicht. Der ist ja immer wieder prognostiziert worden, dass der bald kommt. Aber da hat es die Ukraine offenbar geschafft, die russischen Truppen zurückzuschlagen.
Du hast Mariupol gerade schon angesprochen. Da werden wirklich besonders harte Kämpfe geführt und die werden auch mit aller Härte fortgesetzt. Eine Kapitulation hat die ukrainische Regierung auf jeden Fall abgelehnt. Welches Zeichen wollen die Ukraine, aber auch Russland jeweils setzen?
Ja, Russland will die Stadt erobern, weil dann hat es eben quasi im Südosten komplett die Kontrolle über dieses Küstengebiet am Asowschen Meer. Und das könnte man dann auch zu Hause schon mal als großen Erfolg verkaufen. Kapitulation, man setzt der Ukraine ein Ultimatum und macht sie dann quasi auch mitverantwortlich. Oder das ist zumindest das Ziel, dass man dann sagen kann, naja, wenn ihr da nicht kapituliert, dann seid ihr auch selber dran schuld, wenn dann eben weitere Menschen sterben in der Stadt, auch verhungern und verdursten wahrscheinlich bald, denn dort sind ja die Nahrungsmittelvorräte knapp. Die Ukraine will das aber auf keinen Fall aufgeben, denn sie will Russland natürlich diesen Erfolg nicht gönnen. Und wenn sie das mal verloren hat, Mariupol, würde es sehr, sehr schwer, das zurückzuerobern. Denn die Ukraine hat eben vor allem Verteidigungswaffen und wenig Möglichkeiten, tatsächlich auch selber anzugreifen.
Deutschland hat ja auch angekündigt, weitere Waffen in die Ukraine zu liefern. Die EU will auch Militärhilfen erhöhen nochmal. Wie stark meinst du, kann das den Kriegsverlauf beeinflussen?
Ja, es hilft der Ukraine weiterhin Widerstand zu leisten. Also wenn die Ukraine gar keine Waffen mehr bekäme, dann würde irgendwann ihr Vorrat an Waffen ausgehen und sie würde dann ins Hintertreffen geraten gegenüber Russland, das ja weiterhin in großer Zahl Waffen produzieren kann, weil in Russland selber herrscht ja kein Krieg. Also ohne Waffenlieferungen hätte die Ukraine eigentlich dann keine Chance, auf lange Sicht gegen Russland zu bestehen. Allerdings werden das eben weiterhin Waffen sein, die in die Ukraine kommen, die vor allem verhindern, dass Russland weiter vorstoßen kann. Also Waffen, die gegen Panzer eingesetzt werden können, gegen Flugzeuge und wo man eben dann verhindern kann, dass Russland weiter vordringt.
Dann lass uns noch einmal kurz auf die Verhandlungen schauen zwischen den Unterhändlern von der Ukraine und Russland. Die gehen ja weiter. Was ist da der aktuelle Stand?
Ja, das ist wirklich ganz, ganz schwer zu sagen, weil wir immer nur diese Aussagen eben haben von der einen und der anderen Seite. Und die decken sich manchmal, aber meistens eben nicht. Und man muss eben auch sagen, solange Krieg herrscht, solange geschossen wird, sind die Verhandlungen einfach auch nur ein weiteres Mittel dieser Kriegsführung, also auch ein Mittel, Druck auszuüben. Wenn Russland eben zum Beispiel sagt, der Westen soll jetzt die Ukraine endlich mal dazu bringen, konstruktiver vorzugehen bei den Verhandlungen, dann sagt man eben, ja, wir sind ja eigentlich zu Zugeständnissen bereit, aber die Ukrainer nicht. Aber ob das dann letztendlich stimmt, wie dann diese Verhandlungen tatsächlich aussehen, das wissen wir einfach nicht. Also ich glaube, dass die Verhandlungen im Moment nicht zu einem Ziel führen können, zu einem Frieden führen können. Schon deshalb, weil eben noch Krieg herrscht. Beide Seiten glauben, ihre Stellungen noch verbessern zu können. Und weil Russland schlicht und ergreifend auch keine besonders hochrangige Delegation zu diesen Verhandlungen geschickt hat.
Das sagt Russland-Korrespondent Florian Kellermann über die aktuelle Lage in der Ukraine.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Wir wollen noch über ein kleines Video sprechen, was ja gerade viel diskutiert wird. Zu sehen ist der Wirtschaftsminister Robert Habeck in einem weißen Hemd. Die Ärmel sind so hochgekrempelt. Es ist ultra, ultra heiß. Er steht nämlich gerade in Katar. Und Habeck erklärt in diesem Video, warum er gerade da ist.
Ich bin jetzt hier in Doha am zweiten Tag einer Reise, die irgendwie total merkwürdig ist. In der Ukraine sterben die Menschen und hier seht ihr ja, wie die Skyline ist. Aber es ist die Ukraine-Krise, die mich hierher gebracht hat und der Versuch, möglichst schnell von russischem Gas und Öl und Kohle runterzukommen, in diesem Fall vor allem Gas, und eine neue Energiepolitik für Deutschland und für Europa aufzubauen.
Ja, Robert Habeck hat am Wochenende eine sogenannte Energiepartnerschaft mit Katar angestoßen, um Deutschland eben unabhängiger von russischem Gas zu machen. Dieses Geschäft an sich ist ja nicht unumstritten. Aber Habeck, der bekommt gerade sehr viel Lob, weil er das alles in diesem Video eben auf eine bestimmte Art erklärt. Was daran so besonders ist, das wollen wir heute besprechen, und zwar mit Moritz Kirchner, Politikwissenschaftler, Psychologe und Kommunikationstrainer und jetzt bei mir am Telefon. Hi.
Hallo.
Ja, was fällt dir denn auf bei diesem Robert Habeck-Video? Wie kommuniziert er da mit uns?
Das Auffälligste daran ist, dass er offensiv versucht, seine Politik zu erklären. Auch die Zielkonflikte nicht zu beschönigen, sondern auch direkt anzugehen. Denn klar ist natürlich, dass gerade für ihn als Grünen das eine besonders schwierige Situation ist. Gerade die Grünen sind ja die Partei, die sehr stark auf die Menschenrechte dringen. Und mit Katar jetzt eine Energiepartnerschaft zu schließen, ist ganz sicher nicht das, was die Grünen gewollt haben. Und das heißt, es geht ihm darum, seine Realpolitik, denn die ist es ja, dass man auf Katar setzt, um von Russland unabhängig zu sein, diese eben offensiv zu erklären. Und gleichzeitig kommt der Literat raus, in dieser Antithese von einerseits dem Krieg, andererseits eben dieser friedlichen Skyline und der Sonne und trotzdem ja dem Krieg, der ihn dahin geführt hat. Und am Ende des Tages ist es eine Verlängerung der Kommunikation, die er auch schon als Kandidat im Bundestagswahlkampf gemacht hat.
Ja, er duzt uns, er benutzt auch wenige Phrasen. Und was mir auch natürlich direkt aufgefallen ist, ist, als er über die Menschenrechte spricht, da sagt er Folgendes.
Ich hatte so ein bisschen Sorge, wie ist das wohl, wenn ich das in your face anspreche, ob ich dann rausgeworfen werde. Aber so war es überhaupt nicht. Die katarische Regierung hat das aufgenommen. Sie wusste, dass es kommen würde und sie hat sich da auch klar zu bekannt. Insofern ist da ein Thema, das bearbeitet wird.
Also in your face hört man eher selten, oder, von einem Bundesminister?
Absolut. Und es geht hier natürlich auch darum, dass er natürlich auch ein gewisses Image fliegen möchte. Und dieses Image ist das der Lockerheit und der Lässigkeit. Und Robert Habeck war eben auch derjenige, der betont hat, er möchte im Amt sich auch eine Authentizität wahren. Und er gleichzeitig auch derjenige, der immer sagt, er muss das auch nicht machen. Und deswegen hat er auch bewusst dieses Verhältnis zu Konventionen, dass er sie tendenziell nicht pflegt. Und er sagt ja auch zum Beispiel ganz gerne in anderen Zusammenhängen, das ist wirklich ein dicker Hund. Das heißt, so eine gewisse Umgangssprachlichkeit, die ist mit drin. Plus, es kommt ja noch hinzu, dass dieses Video sich ja tendenziell auch an eine eher jüngere berichtet und bei denen ist natürlich in your face ein sehr geflügeltes Wort und von daher passt es durchaus sehr gut zu ihm.
Ist es denn jetzt auch so eine neue Art der Politikkommunikation, vielleicht, dass wir sowas auch häufiger sehen werden oder hören? Was denkst du?
Auf jeden Fall. Der Punkt ist nämlich der, dass wir ja aus 16 Jahren Merkel-Regierung kommen und wir dort tatsächlich ein Defizit in der Politikerklärung, tatsächlich in der Narration haben. Es gab nicht mehr wirklich die Erzählungen und auch die Begründungen von Politik und dies wirklich proaktiv zu tun, das tatsächlich zu erklären, ist etwas, was immer häufiger kommen wird. Das sehen wir auch international, dass tatsächlich durch solche Videos eben selber die Botschaften gesetzt werden sollen. Und hier geht es darum, dass man eben nicht den Medien überlässt, wie sie den Spin drehen, sondern dass man versucht, von sich aus die eigene Erzählung voranzubringen und das natürlich in eine Art und Weise, die gleichzeitig ein Image kreiert. Und es kommt hier natürlich noch hinzu, dass für Habeck, das ja durchaus eine Niederlage war, dass er eben nicht der grüne Spitzenkandidat war und er jetzt natürlich versucht, das einzulösen, was Olaf Scholz angekündigt hat, nämlich seine Politik viel stärker zu erklären.
Kannst du dir das eigentlich auch bei Bundeskanzler Olaf Scholz vorstellen oder passt das gar nicht zu dem?
Als Psychologe kann ich mir grundsätzlich alles vorstellen. Allerdings wäre es tatsächlich nicht klug, denn Olaf Scholz setzt ja sehr stark auf Seriosität bis hin zur Langeweile. Es wäre etwas, was vom Stil her ein zu starker Bruch wäre, plus es würde auch nicht zu seiner bisherigen Kommunikation passen. Also es wäre tatsächlich auch unauthentisch und genau deswegen würde er an dieser Stelle sagen, dass es sicherlich etwas ist, was durchaus anstrengend für unseren Gesprächspartner ist. Aber er würde eine ganz andere Formulierung verwenden. Nur der Punkt ist, erstens ist er auch etwas älter als Robert Habeck und er wendet sich tendenziell ja auch durchaus dort eine andere Zielgruppe.
Moritz Kirchner, Politikwissenschaftler, Psychologe, Kommunikationstrainer, über ein Video von Wirtschaftsminister Robert Habeck und die Art und Weise, wie er da kommuniziert. Danke fürs Gespräch.
Sehr gern.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Na, habt ihr heute wieder einen langen Arbeitsweg gehabt, vom Bett zum Esstisch oder ging es für euch zurück ins Büro? Das wird die einen freuen, weil man sich denkt, naja, zu Hause ist mir eh die Decke auf den Kopf gefallen. Die anderen sind genervt und sagen, nee, also langer Weg ins Büro habe ich keine Lust drauf. Ich habe mich jetzt zu Hause auch total eingerichtet in diesem ganzen Homeoffice. Das ist eigentlich super, aber man muss sagen, seit gestern ist die Homeoffice-Pflicht weggefallen. Deutschlandfunk Nova-Reporterin Mintu Tran, was heißt das? Müssen jetzt wieder alle zurück ins Büro?
Also wenn dein Arbeitgeber sagt, du musst jetzt ins Büro kommen, dann musst du tatsächlich reinkommen. Also wer sich weigert, dem droht im schlimmsten Fall eine Abmahnung oder sogar eine Kündigung. Man kann aber mit dem Arbeitgeber auch andere Vereinbarungen ausmachen. Es gibt zum Beispiel viele Tarifverträge, die vorsehen, dass man zumindest teilweise im Homeoffice arbeiten kann. Generell gilt aber jetzt, will man jetzt ins Homeoffice, dann braucht es ab jetzt das Okay von der Chefin, vom Chef. Die Bundesregierung, die will zwar grundsätzlich ein Recht auf Homeoffice einführen, wie das dann aber genau aussieht und wann das überhaupt kommt, das ist aber noch alles unklar.
Ja, wichtig ist natürlich auch der Infektionsschutz auf der Arbeit, denn die Pandemie, das wissen wir alle, ist lange nicht vorbei. Die Inzidenzen sind aktuell wirklich sehr, sehr hoch. Wie sieht's aus mit dem Impfschutz?
Also die Arbeitgeber sind verpflichtet, die Gesundheit der MitarbeiterInnen im Auge zu behalten. Das nennt sich auch Fürsorgepflicht. Das heißt, sie müssen sich darum kümmern, dass genügend Abstand eingehalten werden kann, eventuell Plexiglaswände aufgestellt werden. Und wenn ein Mitarbeiter, eine Mitarbeiterin besonders gefährdet ist, zum Beispiel chronisch krank ist, dann kann es auch sein, dass der Arbeitgeber auch weiterhin das Homeoffice anbieten muss, um diesen Mitarbeiter zum Beispiel zu schützen. 3G am Arbeitsplatz gilt übrigens auch nicht mehr seit dem 20. März, dass zum Beispiel auch die Testpflicht für Ungeimpfte am Arbeitsplatz weggefallen.
Wir müssen ja mal sagen, wir sprechen immer wieder von Homeoffice, als würde es irgendwie alle gleich betreffen. Tut es aber gar nicht, ne?
Ja. Ja klar, viele Berufsgruppen können nicht ins Homeoffice. Ich komme selbst aus einer Arbeiterfamilie, mein Vater Schlosser, der kann jetzt schlecht zu Hause seine Metallteile zusammenschweißen. Wäre nicht so gut. Ja. Und in der Pandemie hat das Homeoffice deswegen die Welt sozial auch ungerechter gemacht. Das sagt die Forscherin Elke Ahlers von der gewerkschaftsnahen Böckler Stiftung.
Ich sehe es so, dass wir im Moment eine soziale Ungleichheit haben zwischen den Leuten in bestimmten Berufen. Meist sind es ja tatsächlich die hochqualifizierten Angestelltenberufe, in denen die Beschäftigten arbeiten. Die sind halt übervorteilt und andere haben das nicht.
Ja genau, also es sind eben vor allem die hochqualifizierten Menschen, die Leute mit Hochschulabschluss, die mehr verdienen, die eben auch dann im Homeoffice arbeiten können. Und das hat in der Pandemie dazu geführt, dass Menschen, die jetzt nicht auf den, ich sag mal, Luxus-Homeoffice zurückgreifen können und eh schon häufiger weniger verdienen, dass die zum Beispiel häufiger von Kurzarbeit betroffen waren. Und auf der anderen Seite waren die Berufsgruppen, die auch mehr verdient haben, die hatten weniger Verdienstausfälle, weil sie eben ins Homeoffice gehen konnten.
Das heißt, es war eigentlich ungerecht, was das Einkommen betrifft, aber nicht nur das, ne?
Genau, es geht auch um Geschlechterungerechtigkeiten. Also klar, Männer und Frauen, die haben ja jeweils beide die Möglichkeit, ins Homeoffice zu gehen. Das Problem ist, wie sieht's dann im Homeoffice aus? Also im Homeoffice mussten Familien zum Beispiel die Kinderbetreuung selbst stemmen, ne? Und da haben Zahlen der Böckler Stiftung gezeigt, auch wenn Männer kurzzeitig am Anfang der Pandemie, also 2020, mehr Zeit in die Kinderbetreuung gesteckt haben, sieht es im Jahr 2021 wieder ganz anders aus. Also da sind es wieder die Frauen gewesen, die den Löwenanteil bei der Kinderbetreuung übernommen haben. Das heißt, Homeoffice und fehlende Kinderbetreuung haben also auch beim Thema Geschlechtergerechtigkeit eher zu einem Rückschritt geführt.
Gibt es denn dafür Lösungen?
Also klar, man kann zum Beispiel die Möglichkeit zum Homeoffice jetzt nicht magisch für alle verfügbar machen. Aber also im Grunde genommen ist ja Homeoffice vor allem eine Möglichkeit, die Arbeitszeit flexibler zu gestalten. Und auch für Berufsgruppen, für die Homeoffice oder mobiles Arbeiten eben keine Option ist, gibt es noch Möglichkeiten, sagt Elke Ahlers von der Böckler-Stiftung.
Das heißt ja nicht unbedingt, dass man von zu Hause aus arbeitet die ganze Woche, sondern dass man einfach sich überlegen sollte, was kann man denn dieser Arbeitnehmergruppe anbieten, um auch mehr Zeitsouveränität und Zeitflexibilität zu haben. Und da muss man dann kreativ werden. Also da gibt es vielleicht Überlegungen, dass man mehr Flexibilität schafft, indem man zum Beispiel über Tarifverträge bestimmte Zuschläge nicht in Geld auszahlt, sondern in Zeit vergütet. Oder dass man generell mehr Gleitzeit, mehr Flexibilität auch in den Schichtsystemen einarbeitet.
Also Frau Ahlers arbeitet bei der Böckler Stiftung, das will ich jetzt hier nochmal klarstellen, da habe ich mich vorhin versprochen. Also sie sagt auch, da gibt es eben für diese Berufsgruppen deutlich Luft nach oben.
Das Homeoffice macht das Arbeiten für viele flexibler, aber man muss sagen, es ist nicht für alle gerechter. Infos waren das von Deutschlandfunk Nova Reporterin Mintu Tran.
Deutschlandfunk Nova Update.
Für Leute, die in der Pflege oder im Gesundheitswesen arbeiten, gibt es die Impfpflicht schon seit Mitte März. Ob eine allgemeine Impfpflicht kommen wird, das ist noch nicht ganz raus. Letzten Donnerstag wurden zum ersten Mal die verschiedenen Anträge dazu im Bundestag diskutiert. Heute hat sich der Gesundheitsausschuss wieder getroffen. Und zu diesem Anlass gibt es jetzt auch ein Schreiben des Spitzenverbandes der Deutschen Krankenkassen. Denn die sollen nämlich bei der Vorstellung einiger Abgeordneter die Impfpflicht überwachen. Das ist ihre Idee. Die fänden das eigentlich ganz gut. Die wollen das aber nicht und die sagen, also sorry, aber das liegt unter anderem wirklich am aktuellen Papiermangel. Also so viel Papier haben wir nun wirklich nicht, sonst würden wir da wirklich gerne helfen, aber Papier ist nicht genügend da. Ja, wie sie darauf kommen und ob es für die Krankenkassen vielleicht noch andere Gründe gibt. Deutschlandfunk Nova-Reporter Martin Krinner hat sich reingefuchst.
Im Bundestag gehen die Meinungen in Sachen Impfpflicht ja relativ weit auseinander. Letzten Donnerstag gab es die erste Debatte dazu mit insgesamt 5 verschiedenen Anträgen und mit der grünen Abgeordneten Emilia Fester. Die ist mit 23 Jahren die jüngste im Bundestag, ging es in ihrer Rede so richtig durch. Sie ist glühende Befürworterin der Impfpflicht und zu den Abgeordneten der AfD hat sie gesagt:
Wenn Sie und Ihre Freundinnen der Freiheit sich einfach hätten impfen lassen, als die meisten von uns so vernünftig waren und diesen einfachen Schritt gegangen sind, dann wäre ich jetzt wieder frei.
Abgelehnt wird eine Verpflichtung dagegen unter anderem von der Union. Tino Sorge, der gesundheitspolitische Sprecher aus der CDU, meinte:
Die Impfung mit den jetzigen Impfstoffen gibt uns doch nicht die Gewähr dafür, dass wir im Herbst für eine Variante, die wir momentan überhaupt noch nicht kennen, mit einem Impfstoff, den wir momentan überhaupt noch nicht haben, dass wir damit aus dieser Dauerschleife herauskommen. Und deshalb, liebe Kolleginnen und Kollegen, geht es um Differenzierung und genau das tut unser Antrag.
Jetzt kommt noch eine weitere Stimme mit in die Debatte, und zwar die der gesetzlichen Krankenversicherer. Einige Bundestagsabgeordnete hätten ja gerne, dass die als so eine Art Kontrollorgan auftauchen, wenn die Impfpflicht denn kommen sollte. Dann sollen die Kassen nämlich alle ihre Versicherten anschreiben, sie zur Impfung aufrufen und kontrollieren, ob sich die Leute auch daran halten. Florian Lanz, der Pressesprecher des Spitzenverbandes der gesetzlichen Krankenkassen, hält das allerdings für keine gute Idee.
Es gibt sehr viele Maßnahmen, die vom Staat angeordnet sind, die gesetzlich vorgegeben sind, die maßgeblich dazu beitragen, dass Menschen gesund bleiben, sich nicht verletzen. Ich will ein Beispiel nennen, der Sicherheitsgurt. Es ist eine absolut sinnvolle staatliche Vorgabe, dass die Menschen sich anschnallen müssen. Das ist auch strafbewehrt, wenn sich jemand nicht anschnallt. Aber niemand käme auf die Idee zu sagen, weil das wichtig für die Gesundheit ist, müssen die Krankenkassen das kontrollieren. Wir sind gut darin, zu informieren, aufzuklären. Aber staatliche Vorgaben zu sanktionieren, durchzusetzen, das ist nicht Aufgabe der gesetzlichen Krankenversicherung.
Neben dieser grundsätzlichen Frage, wer da eigentlich zuständig sein soll, sieht Florian Lanz noch ein paar ganz praktische Schwierigkeiten. Zum einen meint er, hätten die Versicherungen gar nicht die Adressen von allen Versicherten. Das klingt jetzt erstmal kurios, gemeint sind aber vor allem diejenigen, die selbst keine Beiträge zahlen. Wenn jemand zum Beispiel gerade im Studium ist,
dann kann es sein, dass die Krankenkassen diese Adresse nicht haben, weil die Korrespondenz, zum Beispiel wenn es um die Beiträge und dergleichen geht, das läuft dann über die Eltern.
Außerdem meint er, würde so eine Kontrollaufgabe dem Verhältnis zwischen der Krankenkasse und ihren Versicherten schaden.
Wenn Leute sich an ihre Krankenkasse wenden, zum Beispiel wegen einer Reha, wegen einer Psychotherapie, da gibt es viele Dinge, wo es wichtig ist, dass es ein enges Vertrauensverhältnis gibt.
Wenn die Versicherung in Zukunft aber de facto hoheitliche Aufgaben übernehmen müsste,
dann kommt die Krankenversicherung in eine Rolle, die unserer Meinung nach die falsche für die Krankenversicherung ist. Wir wollen nicht in die Situation kommen, dass wir gegenüber dem Staat melden müssen, wenn jemand sich an bestimmte Gesetze, die noch nicht mal in den Bereich der Krankenversicherung fallen, wenn jemand sich an solche Gesetze nicht hält.
An einer Sache sollte es dagegen nicht scheitern. Die Krankenversicherungen befürchten nämlich, sie könnten im Moment schlicht das Papier nicht auftreiben, um ihren Versicherten bis zum Sommer insgesamt etwa 120 Millionen Briefe zu schicken. Gregor Geiger, der Pressesprecher der deutschen Papierindustrie, gibt da allerdings Entwarnung.
Also wir können das Argument der GKV nicht nachvollziehen. Wir haben alleine von einem unserer Mitgliedsunternehmen die Auskunft bekommen, dass die in der Lage wären, die benötigte Menge an Briefpapier mit einem Vorlauf von 8 Wochen zur Verfügung zu stellen. Und wie gesagt, es gibt eine ganze Reihe von Unternehmen, die Administrationspapiere herstellen und liefern könnten.
Tatsächliche Knappheit, meint Geiger, gibt es momentan nur bei einer Papiersorte, nämlich dem Druckpapier für Zeitungen.
Die gesetzlichen Krankenkassen wehren sich dagegen, die Corona-Impfpflicht, wenn sie denn kommt, zu überwachen. Wieso, hat Deutschlandfunk Nova-Reporter Martin Krinner erklärt.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Wenn wir den Wasserhahn aufmachen, um ein Glas Wasser zu trinken oder zu kochen, dann stammt das Wasser in Deutschland und auch generell in Europa häufig aus Grundwasser. Tolle Sache eigentlich, ne? Wenn man so einen Wasservorrat im Boden einfach hat, dann kommt der Regen, alles füllt sich immer wieder sozusagen automatisch. Und genau deswegen sollte die Welt mit ihrem Grundwasser auch sorgsamer umgehen. Davor warnt die UNO im aktuellen Weltwasserbericht, heute auf dem Weltwasserforum in Senegal vorgestellt worden. Britta Wagner aus dem Deutschlandfunk Nova Nachrichten. Wie schlimm steht's denn um unser Grundwasser?
Also erfreulicherweise liest sich der ganze Bericht nicht so dramatisch, dass da jetzt schon alles verloren wäre. Im Gegenteil, in vielen Regionen ist das Grundwasser tatsächlich sehr sauber und man hat es auch noch nicht übernutzt. Aber je nach Weltregion gibt es Unterschiede und insgesamt kritisiert das Studienteam vom Weltwasserbericht, dass die Bedeutung des Grundwassers oft viel zu schlecht verstanden wird und dass das Grundwasser daher auch besser gemanagt werden muss. Denn mit der Erderwärmung und dem ganzen Bevölkerungs- und Wirtschaftswachstum wird das Grundwasser immer wichtiger.
Wo auf der Welt geht denn besonders viel Grundwasser verloren?
Vor allem in Asien verbrauchen die Länder viel Grundwasser, zum großen Teil durch die Landwirtschaft. Wenig überraschend sind da jetzt die beiden Milliardenländer China und Indien vorne dabei, aber auch andere Staaten aus der Region, zum Beispiel Bangladesch, Iran oder Indonesien. Und auch die Türkei ist tatsächlich unter den Top 10 dieser Grundwasserabzapfer. In vielen Gegenden ist das auch okay, weil es in Asien generell viel Grundwasser gibt, aber in einigen Gegenden erschöpft sich der Vorrat allmählich. Auch in vielen arabischen Ländern sinkt der Grundwasserspiegel, weil da zwar Grundwasser abgezapft wird, sich das aber in so trockenen Regionen nicht wieder auffüllen kann.
Okay, dann schauen wir mal nach Europa. Wie ist da die Lage bei uns?
Da ist jetzt weniger die Sorge, dass wir zu viel Grundwasser nutzen. Bei uns ist das Problem eher die Verschmutzung, weil wir Grundwasser stark als Trinkwasser nutzen. Mehr als ein Drittel der Grundwasservorkommen sind schon durch die Landwirtschaft verschmutzt, vor allem durch zu hohe Nitratbelastung durch Dünger. Das ist auch ein Problem, für das Deutschland immer wieder Ärger von der EU bekommt, weil da zu wenig passiert. Und die Landwirtschaft grundwasserschonender zu machen, ist laut dem UNO-Bericht generell ein wichtiges Ziel. Das könnte auch nicht nur Europa helfen, sondern auch Afrika südlich der Sahara. Da wird bisher nämlich sehr wenig Grundwasser genutzt, sogar zu wenig, steht in dem Bericht. Dabei könnte es aber bei der Bewässerung von Feldern helfen und damit auch dafür sorgen, dass die Menschen dann genug zu essen haben. Aber dieser Bewässerungsaufbau müsste natürlich nachhaltig passieren.
Okay, dann gucken wir uns eigentlich noch die wichtigste Frage an. Was kann die Welt denn tun, um besser mit dem Grundwasser umzugehen?
Ein wichtiger Punkt ist laut dem Bericht die Frage, wem das Grundwasser gehört und wer die Brunnen bezahlt. Denn in vielen Ländern ist das tatsächlich alles Privatbesitz. Auch in vielen Städten in Entwicklungsländern sind Brunnen in Privatbesitz. Und der UNO-Bericht fordert, dass aber Regierungen auch in ärmeren Ländern zumindest Geld dafür in die Hand nehmen müssen, dass Grundwasserqualität sichergestellt wird und auch, dass nicht zu viel Wasser abgezapft wird. Und es wäre auch wichtig, dass dann die Regierungen nicht bei anderen Investitionen dagegen arbeiten. Zum Beispiel sagen, hey, wir müssen Wasser sparen. Gleichzeitig subventioniert man aber die Industrie, die dann aber noch mehr Wasser verbraucht und verschmutzt. Und ein anderer ganz wichtiger Punkt ist auch die Verbesserung der Abwasserentsorgung, damit das Grundwasser nicht durch Fäkalien verunreinigt wird.
Auf einer UNO-Konferenz im Senegal ist heute der Weltwasserbericht vorgestellt worden mit einer Warnung, dass wir sorgsamer mit unserem Grundwasser umgehen müssen. Infos waren das von Britta Wagner aus dem Deutschlandfunk Nova Nachrichten.
Deutschlandfunk Nova Update. Immer Montag bis Freitag auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deutschlandfunk Nova.